Hi, das, was ihr jetzt hört, habe ich in der letzten Novemberwoche in Cherson aufgenommen. Bitte nicht erschrecken, es knallt gleich. Ihr hört den Donner von Geschützen. Den Donner, der noch in Cherson zu hören ist. Jener Stadt im Süden der Ukraine, die 9 Monate unter russischer Besatzung war und von den russischen Streitkräften am 11. November verlassen worden ist. Die Ukrainerin Aljona stammt aus Cherson. Sie war während des Krieges aus der Stadt geflüchtet. Aljona hat sich jetzt nach der Befreiung entschieden, zurückzukehren, um zu schauen, was aus ihrem Zuhause geworden ist. Obwohl die Kämpfe in der Gegend noch nicht vorbei sind. Obwohl viele andere Menschen Cherson verlassen, weil das russische Militär kritische Infrastruktur zerstört hat. Wir begleiten Aljona bei ihrer Rückkehr in ihr zerstörtes Zuhause.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Diese Folge unseres Podcasts klingt ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Das liegt daran, dass ich Jan Jessen gerade, während wir diese Folge aufnehmen, in der Ukraine bin, um dort für die Funke Mediengruppe über den Krieg zu berichten. In dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Aljona, beziehungsweise besser gesagt ist eigentlich, wir setzen diese Geschichte fort. Aljona war schon mal Protagonistin in unserem Podcast. Wir hatten im Juli über sie berichtet, über ihr Schicksal, warum sie aus Cherson, ihrer Heimatstadt, fliehen musste und wie ihr Mann Vitali zu Tode gekommen ist. Vitali hatte im Widerstand gegen die Besatzer gekämpft und Vitali hatte auch in dem Haus der Mutter von Aljona Waffen versteckt. Und das hatte sie uns im Sommer erzählt. Und leider Gottes haben die russischen Soldaten herausgefunden, was Vitali gemacht hat.
Als ich die Tür geöffnet habe, konnte ich erst nicht glauben, was ich sah. Ich sah meinen Ehemann. Seine Augenbrauen waren zerstört. Sein Kiefer war verschoben. Sein ganzes Gesicht war schwarz. Er hatte überall die Abdrücke von Gewehrkolben im Gesicht. Seine Augen waren ausdruckslos. Er hat gesagt, Aljona, sie werden nur die Waffen mitnehmen. Dann sind sie in den Keller des Hauses gegangen, um dort die Waffen zu holen. Gleichzeitig fingen sie an, meinen Mann sehr, sehr hart zu verprügeln. Meine Mutter hatte einen hysterischen Anfall. Sie hat sich die Bibel geschnappt und hat gebetet und geschrien. Das Blut meines Mannes ist wie ein Wasserfall aus ihm herausgeströmt. Es war überall.
Aljona hat ihren Mann nie wieder gesehen. Sie hat uns erzählt, dass Vitali ermordet wurde. Seine Leiche wurde später aus einem Fluss gezogen, sein Schädel war eingeschlagen.
Да, Виталий отдал жизнь за то, чтобы вот сейчас мы были свободны. Он к этому стремился. Боролся за свободу, и мы теперь свободны. Свобода очень дорого далась, очень много жизней отдано. Непонятно за что, за свободу, наверное. Для меня это очень тяжело, очень тяжело.
Wir haben den Ton hier mal in Ukrainisch stehen lassen, ohne Übersetzung. Aljona sagt uns hier, dass Vitali sein Leben dafür gegeben hat, dass sie jetzt frei sein können. Er hat für Frieden gekämpft und jetzt ist Cherson frei. Aber während sie das erzählt, hat man fast den Eindruck, als ob sie sich selbst bestärken muss. Denn sie sagt danach auch, dass viele Menschen grundlos gestorben seien. Ja, vielleicht für Frieden, sagt sie. Und dass es sehr, sehr schwer für sie ist. Wir haben Aljona in dem kleinen Dorf wieder getroffen, jetzt kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Dem kleinen Dorf, wo sie die ganze Zeit gelebt hat, seit sie aus Cherson geflüchtet ist. Sie ist ja bei Verwandten untergekommen. Und wir haben sie besucht und es war natürlich eine komische Begegnung, also eine schwierige Begegnung. Also auf der einen Seite hatten wir uns damals im Sommer, als wir uns verabschiedet haben, mit den Worten verabschiedet, wir sehen uns in Cherson wieder. Und insofern war das eigentlich eine frohe Begegnung. Und auf der anderen Seite war klar, bei ihr werden jetzt die ganzen grauenhaften Erinnerungen hochkommen. Wir hatten auch mit ihr verabredet, wir wollen einfach mit ihr zusammen, das wollte sie auch, zusammen nach Cherson, also für sie das erste Mal, dass sie wieder in die Stadt zurückkommt, wo ja so viel Schlimmes passiert ist am Ende. Wir hatten verabredet, dass wir das Grab besuchen, wo Vitali beerdigt ist, auch zum ersten Mal für sie. Und uns war klar, das wird eine schwierige Begegnung, das wird eine emotionale Begegnung. Und insofern war ich natürlich vorher auch so ein bisschen angespannt. Ja, dann haben wir sie getroffen und haben eine starke Frau wieder getroffen. Eine, der man die Anspannung auch ein Stück weit ansah und anfühlte. Gleichwohl sind wir dann nach Cherson gefahren. Wir haben, bevor wir die Stadt überhaupt betreten durften, mussten wir uns eine spezielle Akkreditierung, also eine spezielle Genehmigung holen bei der ukrainischen Armee. Und als wir an dem Checkpoint ankommen vor Cherson, da mussten wir dann erstmal aussteigen und uns unsere Schutzwesten anziehen, weil uns gesagt wurde von den ukrainischen Soldaten, die Stadt sei eben noch nicht sicher. Und auch schon als wir an dem Checkpoint waren, hörte man also diesen Donner von Geschützen, den ihr auch eingangs gehört habt. Und das war natürlich schon eine etwas angespannte Situation. Aljona hat sich gleichwohl richtig gut gehalten, muss man sagen. Man merkte ihr an, dass es schwierig für sie ist. Aber wie gesagt, sie ist dann mit uns reingefahren. Und dann haben wir eben die verschiedenen Städten besucht. Wir haben sind beispielsweise mit ihr dann über einen Platz gelaufen, der Liberty Square, also Freiheitsplatz heißt. Und auf diesem Platz hatten Aljona und Vitali noch im März gegen den Krieg protestiert. Jetzt ist sie also wieder da gewesen und wir sind gemeinsam mit diesem Platz gegangen und ich habe gefragt, wie jetzt ihre Gefühle sind.
Der Geruch der Freiheit. Cherson ist wieder ukrainisch. Die Menschen sind glücklich. Sie jubeln. Der Terror ist besiegt. Hoffnung für die Zukunft. Für das Beste, für die Instandsetzung, für den Wiederaufbau der Stadt, für ein glückliches, freudiges Leben.
Also Aljona sagt uns jetzt, sie riecht den Geruch der Freiheit, Cherson ist wieder ukrainisch, die Leute sind alle fröhlich und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ich da mit ihr gesprochen habe, dass sie sich an diesen Phrasen festhält, weil die Eindrücke, die sie da mitbekommen hat, doch sehr überwältigend waren. So war jedenfalls mein Eindruck. Sie hatte jetzt, als wir in den vergangenen Monaten immer wieder mal miteinander gesprochen hatten, immer wieder ihre Hoffnung Ausdruck gegeben, dass Cherson bald frei sei. Jetzt war es dann also soweit, wir gehen zusammen in die Stadt. Und sie sieht, wie die Menschen da in Wärmezelten anstehen müssen, wie sie ihre Handys aufladen, weil es keinen Strom gibt. Sie sieht die Menschen in den Essensausgaben. Und natürlich, klar, war sie froh, dass Cherson jetzt frei ist, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das auch Phrasen sind, an denen sie sich festhalten will, um einigermaßen klarzukommen. Ja, vielleicht auch nochmal kurz zu Cherson selbst. Wie gesagt, Cherson ist eine Stadt im Süden der Ukraine. Das war die erste Stadt, die Russen erobert haben im März diesen Jahres und zwar relativ kampflos. Also bis heute halten sich Gerüchte auf ukrainischer Seite von Verrat. Das sei eben der Grund, warum die Stadt so schnell gefallen sei. Und in den vergangenen Monaten wurde der Druck allerdings immer größer. Im September hat eine Gegenoffensive der Ukrainer begonnen und die war ziemlich erfolgreich. Und wie gesagt, hat die russischen Besatzer sehr, sehr unter Druck gesetzt militärisch. Und deswegen sind sie jetzt offensichtlich abgezogen, und zwar auf die andere Seite des Flusses. Cherson liegt am Dnipro, einem großen Fluss, und zwar am rechten Flussufer. Und die russischen Besatzer sind dann auch ebenfalls kampflos abgezogen auf die andere Seite des Flusses. Das ist ein geordneter Rückzug gewesen, wie uns ein Militärexperte erklärt hat, Gustav Gressel. Und also anders als die Rückzüge beispielsweise weiter oben im Norden, beispielsweise in der Region Kharkiv, wo das Ganze sehr, sehr ungeordnet und überhastet abgelaufen ist, der Rückzug der Russen. Diesmal war es ein geordneter Rückzug, gleichwohl erneut eine ziemlich herbe Niederlage für die russische Armee in diesem Krieg. Das Problem ist, auf dem Rückzug, das haben uns Einwohner gesagt, aber auch Militärs, ukrainische,
Bei dem Rückzug haben die russischen Besatzer oder die russischen Streitkräfte auch eine Menge kritischer Infrastruktur zerstört. Das heißt, die Stadt war seit dem Rückzug der Russen ohne Strom, ohne Wasser. Als wir kamen, war das schon 14 Tage lang so. Insofern war das Leben natürlich für die Menschen da, die in der Stadt geblieben sind, nicht besonders einfach. Gleichzeitig diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur nehmen generell zurzeit in diesem Krieg zu. Es gab also auch jetzt, während wir in der Ukraine waren, gab es auch ständig Angriffe oder größere Angriffe auf Städte wie Kiew, auf Lviv, also ganz im Westen der Ukraine, auf Odessa und andere Städte, die dann alle ohne Strom waren. Auch in Mykolaiv, wo ich hier gerade diese Aufnahme mache, auch da waren wir ungefähr 30 Stunden ohne Strom. Auch das Wasser ist nicht mehr geflossen. Also diese Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine scheinen also eine gezielte Waffe oder eine gezielte Strategie der russischen Streitkräfte derzeit zu sein, um die Menschen einfach müde und matt zu machen. Der Blackout, wenn man den selber mitbekommt, ist natürlich beängstigend. Ich meine, generell sind die Städte in der Ukraine während dieses Krieges dunkel. Also sie werden einfach abends abgedunkelt. Aber komplett keinen Strom zu haben, das ist natürlich etwas schwierig. Und ich meine, das war in Cherson auch so. In Cherson hatte man sich eben schon ein Stück weit drauf eingestellt. Es gab also auf diesem Liberty Square, dem Freiheitsplatz, über den ich mit Aljona gelaufen bin, gab es große Zelte und in diesen Zelten liefen Generatoren. Und da konnten die Menschen zumindest ihre Handys aufladen, sich ein bisschen aufwärmen und Telefone natürlich aufladen, um kommunizieren zu können weiterhin. Und ich meine, es ist schon krass, also wenn man vor Augen geführt bekommt, wie wichtig Stromversorgung ist und mit welchen Schwierigkeiten das behaftet ist, wenn der Strom schlicht und ergreifend nicht mehr da ist. Also auch für uns natürlich als Journalistinnen und Journalisten, die darauf angewiesen sind, dass wir mit der Außenwelt kommunizieren können, dass wir unsere Daten verschicken können, dass wir Bilder verschicken können und so weiter. Das war natürlich eine schwierige Erfahrung, die wir da gemacht haben. In der Stadt sind noch ungefähr 80.000 Menschen. Es werden aber täglich weniger, weil die russischen Streitkräfte die Stadt vom anderen Ufer des Flusses massiv attackieren. Allein als wir da waren, sind mindestens 9 Menschen gestorben bei schweren Raketenangriffen auf Wohngebiete. Und insofern hat man auch in dem letzten Checkpoint vor Cherson aus der Stadt heraus große Staus gesehen und viele, viele Menschen, die eben die Stadt verlassen wollen, weil es immens gefährlich mittlerweile in der Stadt ist. Ich habe Gustav Gressel mal um eine Einschätzung gebeten, was die Lage in der Stadt angeht. Gustav Gressel ist Militärexperte, kommt aus Österreich und hat uns erklärt, wie es jetzt nun weitergeht, ob die russische Militärführung noch die Möglichkeit hat, in die Offensive zu gehen.
Ja, leider. Also wenn man sich die russischen Kriegsziele anschauen, dann sind da der letzte Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats der Russischen Föderation, wo von der Desatanisierung der Ukraine gesprochen wurde, kann man natürlich jetzt drüber lachen über die Formulierung, aber heißt nichts anderes, dass man die Ukraine als Nation vernichten und zerschlagen will. Auch Putin jetzt wieder von der Wiederherstellung der historischen Wahrheit gesprochen. Und wenn Putin die historische Wahrheit in den Mund nimmt, dann heißt das natürlich im Sinne seines Artikels ein Volk. Das heißt, die Wiederherstellung der historischen Wahrheit bedeutet die Zerschlagung der Ukraine als Staat und als Nation und die Wiedereingliederung in das Russische Reich.
Also unbedingt die Entschlossenheit, diesen Krieg doch noch zu gewinnen, noch zu wenden, seitens der russischen Führung. Die Frage ist, wie können die Russen das anstellen? Also wie sollen sie noch in die Offensive gehen, jetzt wo die Situation doch nicht gerade gut für sie aussieht?
Wir sind noch in einer frühen Phase der Mobilmachung. Von diesen 300.000 Mann, die jetzt etwa mobil gemacht wurden, wurden so 50.000 bis 60.000 in die Ukraine geschickt, relativ schnell, oft nur nach wenigen Tagen Training. Aber der Großteil, die Masse dieser Leute, also etwa 200.000 bis 250.000, je nachdem, ob die 300.000 wirklich stimmen oder ob es nicht am Ende doch weniger waren. All diese Leute befinden sich ja noch in Russland, zum Teil jetzt in Grenznähe verlegt, bereiten sich vor, unternehmen Manöver. Das alles hätte man ja in der ursprünglichen Planung, hat es geheißen, 30 Tage Training. Das dauert jetzt natürlich länger, das kann ich auch relativ nachvollziehbar, weil natürlich das Formieren neuer Verbände, das Formieren neuer Bataillone, Regimenter und Divisionen eine Zeit braucht. Das geht nicht so von heute auf morgen. Aber die werden irgendwann wieder, irgendwann werden die in der Ukraine enden. Ich schätze mal so in etwa im Dezember. Dann haben wir erheblich mehr Kräfte in der Ukraine. Zwar noch nicht schlagkräftige Kräfte, nicht die bestausgerüstetsten, nicht die bestmotiviertesten Kräfte, aber die Kräftedichte wird höher und die Chancen der Ukrainer, erfolgreiche Gegenangriffe und Befreiungen zu veranstalten, werden geringer.
Ressel vermutet, dass noch eine zweite Welle der Mobilmachung aussteht und im Frühjahr der Ukraine leider ein Neuangriff droht.
Dieser Krieg ist im Ergebnis noch offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland nicht gewinnt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine diesen Krieg überlebt, ist zwar ungleich höher, als dass Russland diesen Krieg gewinnt, aber die Möglichkeit, dass Russland diesen Krieg gewinnt, die steht noch im Raum. Das ist ja etwas, was in Berlin schon mittlerweile untergegangen ist. Am Anfang des Krieges war sich Berlin komplett sicher, dass die Ukraine innerhalb weniger Tage oder innerhalb weniger Wochen fällt. Und jetzt ist man sich komplett sicher, dass die Ukraine auf jeden Fall überlebt. Beides sind zu hohe Sicherheiten. Kriege sind relativ ergebnisoffene Prozesse, wo sehr lange Möglichkeiten für eine Partei, das Blatt noch in die eine oder andere Art und Weise zu wenden, da sind, wenn sie sich geschickt verhält und das Richtige tut. Die Möglichkeit kann man auch zurzeit für Russland noch nicht ausschließen. Deshalb hadere ich ja auch so mit dem Westen, also nicht nur der Bundesregierung, nicht nur dem Kanzler, sondern vor allen Dingen auch dem Weißen Haus, in der Waffenlieferungsfrage zögerlich zu sein und hier nicht die Systeme in der Quantität und Qualität bereitzustellen, die die Ukraine bräuchte. Erstens, um die Chance jetzt zu nutzen, wo Russland schwach ist, mehr Gelände zu befreien. Und zweitens, ihre vor allen Dingen mechanisierten Einheiten zu vermehren, um dann, wenn es spitz auf Kopf kommt, mit einer mobilen Verteidigung einen russischen Angriff, der wahrscheinlich aus vielen operativen Richtungen kommt, wieder abwehren zu können.
Das, was Gressel da jetzt am Ende gesagt hat, also die Geschichte, eigentlich müssten viel mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden. Das ist natürlich auch etwas, was man hier vor Ort immer wieder zu hören bekommt, ob das von Soldatinnen, von Soldaten ist oder von irgendwelchen Offiziellen oder eben auch ganz normalen Menschen, die sagen, ihr müsst uns weiter unterstützen. Wir sind sozusagen jetzt gerade in einer Offensive. Wir haben sozusagen die Eskalationsdominanz, wie das so im Militärsprech heißt. Und um das zu halten, brauchen wir eigentlich weitere Unterstützung. Zumal alle davon ausgehen, dass es ja weitergehen wird mit diesem Krieg. Und das ist natürlich eine recht bittere Angelegenheit, eine bittere Analyse, dass alle erwarten, dass dieser Krieg weitergeht. Man sieht ja, Russland hat im Grunde genommen die nächste Eskalationsstufe gezündet, indem sie jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder auch die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen haben. Das heißt, Städte wie Kiew, wie Lviv, wie Mykolaiv sind ohne Strom gewesen, zumindest für mehrere Stunden, und ohne Wasser. Und das ist natürlich auch bitter für Menschen wie Aljona, die auf einen raschen Sieg der Ukraine hoffen. Apropos Aljona, die Frage ist natürlich, wie fühlt sie sich jetzt? Also, oder wie hat sie sich nach dem Besuch von Cherson gefühlt, als wir da gemeinsam waren? Also, wir waren am Grab ihres Mannes, das sie zum ersten Mal gesehen hat. Und übrigens, als wir da waren, flog auch gerade in dem Moment, als wir vor diesem Grab stehen und sie eigentlich nur ein bisschen Ruhe haben will, eine russische Rakete über uns. Wir waren zusammen in ihrem eigentlichen Haus, wo das Vitali und sie gebaut hatten. Ihr ganzer Stolz, wirklich tolles Haus, zweigeschossig, Riesenküche und das ganze Haus war zertrümmert. Also auch da war eine Rakete eingeschlagen. Zum einen oder zum anderen waren da auch Plünderer unterwegs gewesen in dem Haus und hatten einige Sachen mitgenommen. Und das war für sie so ein ganz finsterer Moment. Also sie ist da beispielsweise, ist sie da durch das Haus gegangen, ganz leise und langsam. Sie findet dann verborgen irgendwo auf einer Fensterbank das Fotoalbum, wo ihr ganzes Leben drin
war, also wo Vitali zu sehen ist, wie er auf einem Pferd reitet, wie sie im Urlaub sind, wie sie irgendwelche Kessen-Partyfotos machen und so weiter. Also das ganze Leben in diesem Fotoalbum. Und sie dabei zu begleiten, war natürlich krass. Ich habe immer geguckt, irgendwie, kannst du ihr helfen? Willst du, ne, kann man sie jetzt in den Arm nehmen oder brauchst du das jetzt möglicherweise? Und man merkte schon, das war eine ziemlich schwierige Reise für sie. Und vor allem, also wenn man auch überlegt, diese Frau und ihr Mann, die haben ein so unglaublich normales Leben geführt. Also man könnte fast schon sagen, spießig. Sie hatte dann auf dem Kühlschrank auch lauter Magnetsticker aus Thailand, aus Israel, Ägypten, aus der Türkei, aus Deutschland, wo sie überall im Urlaub waren. Die haben ein kleines Sommerhaus und eine kleine Datscha am Dnepro, an dem Fluss, gehabt, wo sie am Wochenende immer wieder gefeiert haben. Also ein ganz normales Leben, was eben durch diesen Krieg komplett zerstört worden ist. Und das war diese Erkenntnis möglicherweise, die sie da mitgenommen hat, an diesem Tag, dass nichts mehr so sein wird wie vorher, das war für sie, glaube ich, schon ziemlich bitter.
Verzweiflung. Naja, welche anderen Gefühle? Verzweiflung. Wir haben es versucht. Wir haben unser Haus gebaut. Wir wollten hier leben. Freunde kamen hierher. Es wird sehr schwierig sein, alles wieder herzustellen. Ich versuche, mich innerlich zusammenzureißen, nicht auseinanderzufallen. Das Leben geht weiter. Ich reiße mich einfach zusammen. Ich mag keine hysterischen Menschen, also verhalte ich mich so. Andere verfallen in Hysterie, Verzweiflung. Aber das Leben geht weiter, man muss alles ertragen. Aber in meinem Herzen stellt sich alles auf den Kopf, alles. Ich will es nur nicht verschütten.
Ja, ich denke auch dieses Zitat, dieser O-Ton von Aljona macht klar, das war ein echt schwieriger Tag für sie, als wir da zusammen unterwegs waren. Die Begegnung mit dem Schmerz, der da wieder aufgebrochen ist. Und gleichwohl, glaube ich, war es unglaublich wichtig, das gemacht zu haben. Und ich muss sagen, ich bin ihr auch unglaublich dankbar, dass wir damit bei sein durften. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, da irgendwelche Journalisten mitzunehmen auf so eine Reise. Und insofern, ja, wie gesagt, bin ich da schon sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass wir in den nächsten Monaten den Kontakt halten, damit wir sehen, wie es ihr geht, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Sie hat uns auch erzählt, dass sie nicht in diesem Haus bleiben will. Sie will das zwar wieder aufbauen, dieses Haus, was sie mit Vitali zusammen errichtet hat, aber sie will nicht mehr darin leben, weil sie sagt, also, sie wird da nicht klarkommen. Wo sie genau hingehen wird, weiß sie nicht. Sie ist erstmal wieder zurückgegangen in das kleine Dorf, wo sie eben jetzt wohnt mit ihren Verwandten. Und sie, klar, möchte gerne nach Cherson zurück. Sie möchte auch ihre Tankstelle wieder aufbauen, die sie da bei Cherson betrieben hat, und wieder ihr Business machen. Ihr ist aber natürlich völlig klar, dass das Leben nie wieder so sein wird, wie es vorher war. Aber da geht es ihr natürlich wie anderen, wie allen anderen im Grunde genommen in der Ukraine. Was Cherson jetzt selbst angeht, muss man sagen, auch da ist die Stimmung hin und her gerissen. Also auf der einen Seite sagen alle Menschen, mit denen man auf der Straße spricht, ja, wir sind froh, dass die russischen Besatzer endlich weg sind. Alle erzählen schlimme Geschichten aus der Besatzungszeit. Das muss eine sehr, sehr bleierne, sehr furchterregende Zeit gewesen sein, weil eben ständig kontrolliert wurde, Ausweise kontrolliert wurde, Leute verschwanden, die Russen teilweise sehr robust vorgegangen sind, an der einen oder anderen Stelle auch geplündert haben sollen. Also das muss für alle Beteiligten eine furchtbare Zeit gewesen sein. Und insofern waren die Leute froh, dass diese Besatzungszeit vorbei ist jetzt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 14 Tage ohne Strom, ohne Wasser, schon mal sehr belastend. Und dann vor allem eben auch der ständige Beschuss jetzt von der anderen Seite des Flusses. Das ist natürlich nervenaufreibend, nervenzerfetzend für die Leute. Und deswegen sind eben auch ganz viele jetzt, haben sich entschieden zu gehen, zu fliehen und zu warten, dass die russischen Streitkräfte weiter weggedrängt werden und eben nicht mehr in Schussweite von Cherson sind. Gleichwohl ist, wie ich ja auch schon gesagt habe, Cherson und der Rückzug, der erzwungene Rückzug aus Cherson, die nächste große, wirklich bittere Niederlage für Putin. Und man kann eigentlich ja nur hoffen, dass die russische Bevölkerung oder die russische Generalität oder wer auch immer irgendwann mal aufwacht und sagen, okay, offensichtlich haben wir uns komplett verschätzt mit diesem Krieg. Die Leute wollen nicht, dass wir da sind. Die wollen nicht befreit werden oder irgendetwas anderes, sondern die wollen einfach nur in Ruhe ein Leben leben. Und insofern
hoffe ich, dass möglicherweise diese Niederlage in Cherson auch die Erkenntnis bringt, dass dieser Krieg mehr oder weniger für Russland verloren ist und dass es das Beste ist, dieses Land, also die Ukraine, zu verlassen. Und jetzt ist die große Frage, wie es also weitergeht. Und ich habe die Befürchtung, dieser Krieg wird wahrscheinlich noch länger anhalten. Das ist ja auch aus dem herausgegangen oder hervorgegangen, was Kressel uns erzählt hat, der österreichische Militärexperte. Und insofern habe ich, wie gesagt, die Befürchtung, dass das Ganze uns noch längere Zeit beschäftigen wird. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, es ist eine etwas andere Folge gewesen, live sozusagen aus der Ukraine heraus. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns bitte auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Ansonsten würde mich natürlich auch noch interessieren, wie euch diese etwas andere Struktur dieses Podcasts gefallen hat, ob wir das vielleicht öfter so machen sollen oder ob es euch eben nicht gefallen hat. Wenn ihr uns dann Feedback geben wollt, dann gerne eine Mail an ukraine@funkemedien.de. Ich sage ganz lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.